Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Wir stellen Ihnen heute zwei Bücher mit mehr oder weniger explizitem politischem Anspruch vor. Der von Marion Poschmanns neuen Gedichten, der ist sogar ausgesprochen deutlich. In ihrem Band Nimbus befasst sie sich mit dem Klimawandel. Und Jean-Marie Gustave Le Clésiot setzt sich mit Mauritius und dessen Kolonialgeschichte auseinander. Jean-Marie Gustave Le Clésiot wird am 13. April 80 Jahre alt und endlich erscheint wieder ein Roman von ihm auf Deutsch, Alma. Seit dem Literaturnobelpreis von 2008 hat Le Clésiot überwiegend kurze Texte und Essays veröffentlicht. Als er diese wichtige Auszeichnung erhielt, lobte das Nobelkomitee sein poetisches Abenteurertum und sein Interesse an außereuropäischen Kulturen. In der Tat, Jean-Marie Gustave Le Clésiot hat einen großen Teil seines Lebens außerhalb von Frankreich verbracht, Nord- und Südamerika, Asien und Nordafrika bereist. Und das Aufeinandertreffen europäischer und außereuropäischer Kulturen, das ist das große Motiv seiner rund 30 Romane. Jean-Marie Gustave Le Clésiot ist zwar in Nizza geboren worden, seine Vorfahren waren jedoch im 18. Jahrhundert nach Mauritius ausgewandert. Le Clésiots jetzt auf Deutsch erschienener Roman Alma ist eine Spurensuche in der eigenen Familiengeschichte. Und eine Hymne auf die Insel Mauritius, sagt Dirk Furig.
Mauritius, die Insel im Indischen Ozean, im Schatten des viel größeren Madagaskar gelegen. In östlicher Richtung kommt viele tausende Kilometer nichts, außer Wasser, dann irgendwann Australien. Trotz oder gerade wegen der Lage mitten im Ozean ist Mauritius ein europäischer Außenposten, ein Schmelztiegel.
Hier auf dieser Insel haben sich die Zeiten, die Geschlechter, die Leben, die Legenden, die berühmtesten Abenteuer und die unbekanntesten Ereignisse, die Seeleute, die Soldaten, die Söhne aus gutem Hause, aber auch die Pflüger, die Arbeiter, die Dienstboten und die Besitzlosen miteinander vermischt.
Jean-Marie Gustave Le Clésiot zählt gleich zu Beginn des Romans zwei Seiten lang einfach nur die Namen von Menschen auf, die auf der Insel gelebt haben. Franzosen, Engländer, Deutsche, Niederländer, Araber, die im Laufe der langen Kolonialgeschichte dort an Land gegangen sind.
All diese Namen von Menschen in jungen Jahren, im besten Alter oder auf dem Sterbebett, die immer wieder ersetzt und von Generation zu Generation weitergegeben werden und wie grüne Gischt, die eine halb aus dem Wasser ragende Klippe überspült, auf ein unvorhersehbares, unvermeidliches Ende zu gleiten. Diese Namen will ich nennen.
Dieser Beginn des Romans ist eine Litanei, eine kühle und doch emphatische Beschwörung all derjenigen, die diese Insel geprägt haben, auf ihr in Saus und Braus gelebt oder gelitten haben. Seefahrer und Abenteurer, Einheimische und Sklaven. Am Ende taucht aus der Aufzählung der Eigenname von Le Clésiots Protagonist auf.
Mein Name ist Jérémie Felsen.
Jérémie Felsen kehrt zurück auf die Insel, von der seine Eltern stammen. Felsen ist Wissenschaftler. Sein Forschungsziel, die Ursprünge der legendären Riesenvogelart Dodo zu ergründen, die bis zum 17. Jahrhundert nur auf Mauritius existierte.
Als ich beschlossen habe, diese Reise zu unternehmen, ich kann wohl sagen, in der Mitte meines Lebens, habe ich nicht geahnt, dass mir die Sache derart nahe gehen würde. Die Suche nach dem Dodarsen der Holländer, dem Dodo, der durch das dem Maler Roland Savary zugeschriebene Gemälde im Londoner Naturhistorischen Museum berühmt geworden ist, das Lewis Carroll zu seiner bekannten Figur angeregt hat, war zweifellos nur ein Vorwand. Was sollte ich schon Neues über einen Vogel erfahren, der seit über 300 Jahren ausgestorben ist?
So schreibt Le Clésiot in seinem Nachwort, in dem er explizit darlegt, dass diese Reise eine Spurensuche in der eigenen Vergangenheit ist. Eigentlich unnötig, denn bei der Lektüre wird schon vorher schnell klar, dass der Forscher Jérémie Felsen ein alter Ego des Schriftstellers ist. Le Clésiots Eltern stammen aus Familien, die im 18. Jahrhundert aus der Bretagne ausgewandert waren und aufgrund der wechselhaften Kolonialgeschichte zeitweise zu britischen Staatsbürgern wurden. Jérémie Felsen, der Romanprotagonist, stolpert bei seinen Streifzügen über die Insel ständig über die Vergangenheit. Seine Familie besaß eine Zuckerrohrplantage auf Mauritius. Das Gut hieß Alma, ein Name, der die Bedeutungen fruchtbar und Seele vereint.
Alma, Alma Mater, wie mein Papa im Scherz sagt, Er sagt oft, dass die Zuckerfabriken auf Mauritius wie dicke Säue sind, die viele kleine rosa Ferkel nähren, weil alle Aktionäre Weiße mit schöner rosa Haut sind und jedes Ferkel saugt gierig an den Brüsten von Mama Sau.
Während die einen gemästet werden, bleibt für andere nichts.
Währenddessen bekommen die Arbeiter nur Brösel, nur ein paar Tropfen von der Milch der Sau und sehen mit trockenem Mund und vor Wut geballten Fäusten dem Schauspiel im Schweinestall zu. Sie sind schwarz und ausgehungert.
Die finstere Geschichte der Sklaverei ist eine Grundkonstante in dieser Erzählung.
Ich saß im Sand und hatte vor, mich bald auf den Rückweg zu machen. Ich hatte gesehen, was ich sehen wollte. Den fluchbeladenen Landstrich des Sklavenhandels, den Strand, an dem die Afrikaner Monat für Monat, Jahr für Jahr ausgeschifft worden waren, ehe sie ihren Zwangsmarsch zu den Plantagen begannen.
Es gibt keine strenge Chronologie in diesem Buch. Die Beobachtungen des Natur- und Menschenforschers Jeremy Felsen, der die Erinnerungen verschiedener Bewohner, denen er begegnet, aufgreift, stehen teilweise unverbunden nebeneinander. In diesen vielstimmigen Gesang, dieses meandernde Klanggeflecht, muss der Leser sich hineinfallen lassen. Nur so kann er ein Gespür entwickeln für den Kosmos Mauritius, diese jahrhundertealte Symbiose kolonialer Herrschaft und wirtschaftlicher Blüte, die durch die Ausbeutung der Bevölkerung ermöglicht wurde. Obwohl Le Clésiot ein prononcierter, wenn auch medial kaum präsenter Zivilisationskritiker ist, ist das Buch alles andere als eine Anklage, sondern vielmehr eine Hymne auf einen Ort, dem trotz aller Zurichtung durch die Moderne immer noch ein Rest von Glückseligkeit anhaftet.
Ich trage in mir die großen grünen Ebenen, auf denen die Rinder grasen, die so zahlreich sind, dass sie den ganzen Raum zwischen Gebirge und Meer ausfüllen. Trage in mir die große Ebene, die mein Volk beherbergt.
Jean-Marie Gustave Le Clésiot wurde zwar in Nizza geboren, verbrachte seine frühe Kindheit aber auf Mauritius und in Nigeria, bevor er zum Studium erst nach Südfrankreich zurückkehrte und dann nach England ging. Später lebte er an verschiedenen Orten Lateinamerikas und Asiens. Das Unterwegssein hat seine Biografie bis ins hohe Alter geprägt, auch weil es ihm nie gelungen ist, sich als Literaturwissenschaftler in Frankreich zu etablieren. Obwohl er schon mit 23 Jahren den wichtigen Prix Renaudot für seinen existenzialistischen Roman »Das Protokoll« erhielt, blieb er auch als Schriftsteller ein Einzelgänger im Literaturbetrieb. Daran änderte selbst der Nobelpreis 2008 nicht allzu viel. So einen Außenseiter hat Le Clésiot auch in Alma als zweiten Helden und Erzählerstimme eingeführt. Dodo. Er heißt wie der ausgestorbene ungelenke Vogel und ist ein Gestrandeter, ein von Syphilis entstellter Clochard, der mittellos über die Insel streift, belächelt, verhöhnt und von Jugendlichen gequält wird. Dabei ist auch er ein Abkömmling der einst so mächtigen Familie Felsen und damit nicht nur ein Verwandter des Forschers Jeremy, sondern eine weitere Figur, die Züge des Schriftstellers Le Clésiot trägt. Als Dodo nach Frankreich reist, erwartet ihn dort ein noch tristeres Szenario als auf seiner Insel.
Pater Antoine organisiert eine Begegnung mit den Clochards aus Paris. Die Coca-Cola-Tische sind ordentlich aufgestellt, rings um jeden Tisch stehen vier stapelbare Plastiksessel und auf jedem Tisch vier Plastikbecher mit Orangensaft. Die Clochards kommen nacheinander an, allein oder zu zweit. Auch Frauen in alten zerlöcherten Pullovern und zerlumpten Hosen. Und junge Frauen mit ganz roter, von der Kälte stark mitgenommener Haut. Und wenn sie lächeln, sieht man ihr rosafarbenes Zahnfleisch.
Hier trifft das Erbe der französischen Kolonialherrschaft auf das soziale Elend im Frankreich der Gegenwart. Der Besuch Dodos in Europa steht auch für das Unwohlsein, das der Schriftsteller Le Clésiot Zeit seines Lebens in Frankreich und im Besonderen in der Hauptstadt Paris empfunden hat. Diese Zusammenführung wirkt ziemlich konstruiert, plakativ. Sie steht aber für das Grundmotiv des Romans, in dem der Autor auf der Suche nach den Wurzeln seines Daseins, nach seiner Seele geht. Alma ist das Resümee eines Schriftstellerlebens, ein sprachlich und inhaltlich nicht leicht zu durchdringendes Herantasten an das eigene Leben, an die Vergangenheit und Gegenwart jener Insel, die sich der Weltenwanderer Jean-Marie Gustave Le Clésiot als Heimat definiert. Man kann diesen Roman als antiglobalen, postkolonialen Klagegesang lesen. Le Clésios Stil ist jedoch alles Thesenhafte, politisch vordergründige Fremd. Dieser Roman ist vor allem Literatur. Rückblickend, reflektierend, leicht weltabgewandt, mitunter kitschig in seiner Schwärmerei für die Natur und die Natürlichkeit. Das üppige Alterswerk eines literarischen Sonderlings.
Das Urteil von Dirk Fuhrig über Jean-Marie Gustave Le Clésios neuen Roman Alma. Uli Wittmann hat das Buch, wie alle des Literaturnobelpreisträgers, aus dem Französischen übersetzt. Alma ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Als antiglobalen Klagegesang kann man vielleicht auch das neue Buch von Marion Poschmann lesen. Poschmann, 1969 in Essen geboren, lebt heute in Berlin. Naturbetrachtungen durchziehen ihr Werk, waren auch in ihrem jüngsten Roman Kieferninseln Thema, wie auch in ihrem letzten Gedichtband Geliehene Landschaften. An den knüpft sie nun mit ihrem neuen Band an. Nimbus heißt er, und Marion Poschmann setzt sich darin mit Umweltzerstörung und Klimawandel auseinander. Michael Opitz hat den Band gelesen.
Von Landschaften als Leihgaben spricht Marion Poschmann im Titelgedicht ihres 2016 erschienenen Gedichtbandes Geliehene Landschaften. Während das lyrische Ich in dem vor 4 Jahren veröffentlichten Gedichtband Gegenden wesentlich unbeschwerter erkunden konnte, hat sich die Ausgangssituation für das Ich in ihrem neuen Gedichtband Nimbus grundlegend verändert. Inzwischen hat das Ich erfahren, dass es für den Klimawandel und das Artensterben mitverantwortlich ist, sodass die Entdeckungsreisen in abgelegene Landschaftsgebiete nun unter gänzlich anderen Voraussetzungen stattfinden. Beinahe hilflos wird die veränderte Ausgangssituation in dem Eröffnungsgedicht mit dem Titel »Und hegte Schnee in meinen warmen Händen« thematisiert. Der Versuch, mit den Händen Schnee hegen zu wollen, mutet angesichts der Erderwärmung naiv an. Auf jeden Fall aber ist er vergeblich. Poschmanns Ich vermag den Widerspruch, in dem es sich befindet, nicht zu lösen, trägt es doch mit jeder Annäherung an die Natur, mit jedem Wunsch, Naturphänomene aus nächster Nähe betrachten zu wollen, zur Verschärfung der Klimakatastrophe bei. Angesichts dieses Dilemmas sieht sich das Ich gezwungen, das Verhältnis zur Natur neu zu bedenken und kritisch zu hinterfragen.
Noch gestern betete ich Berge an. Ich kaufte Ansichtskarten, schickte sie an mich nach Hause zur Erinnerung an das Zerstörungswerk, das ich hier tat. Ich taute Grönland auf mit meinem Blick. Ich schmolz die Gletscher, während ich sie voll der Andacht überflog.
Alles, was das lyrische Ich tut, geschieht zwar voller Ehrfurcht vor der Natur, aber zugleich auch im Wissen darum, dass bereits zum Verschwinden von einzigartigen Naturphänomenen beiträgt, wer sie nur in Augenschein nehmen will. Allerdings resultieren daraus keine den Gedichten eingeschriebenen Dringlichkeitsappelle. Nie wird es in Poschmanns Versen fordernd laut. Im Gegenteil, es wird sehr viel geflüstert, manchmal nur gehaucht. Poschmanns Sprache hat etwas Leichtes. Wie Schneekristalle schweben die Worte in die Zeilen, aus denen ihre Gedichte bestehen. Weiß und unberührt aber sind die sprachlichen Gebilde dennoch nicht, können es nicht sein, weil in den Gedichten naturzerstörende Katastrophen zur Sprache kommen. Für die sich vor unseren Augen abspielende Tragödie des Klimawandels findet Marion Poschmann eindringliche Worte, wenn sie immer wieder von der Notlage spricht, in der sich die Natur befindet. Erfasst von einer großen Müdigkeit und erschöpft wie die Natur, fragt sich die Autorin in ihren Gedichten, was noch zu sagen bliebe, wovon das Gedicht noch sprechen müsste, damit aufgehalten wird, was gestoppt werden muss. Besonders fokussiert sie sich in den Gedichten auf jene im ewigen Eis liegenden Permafrostgebiete in Sibirien, die sich durch den Klimawandel immer mehr erwärmen. Tauen sie auf, wird das zu einer enormen CO2-Belastung führen. In diesem Boden liegen aber auch längst ausgestorbene Pflanzen und Tiere, die, und dieser Faszination vermag sich das lyrische Ich nicht zu entziehen, unerwartet zum Vorschein kommen. Es hat etwas Vergebliches, wenn Poschmann gegen die Erderwärmung anschreibt, wenn ihre Gedichte, als wären es Gefrierkammern, den Pflanzen und Tieren, die auf Minusgrade angewiesen sind, einen Schutzraum bieten wollen. Das ist nicht viel, und sie weiß natürlich, dass die Literatur gegen den Klimawandel nur wenig auszurichten vermag. Sie ist skeptisch, erhebt aber dennoch, wie im Gedicht Hypnopomp, dichtend Einspruch.
Rettung des Weltklimas aus dem Geist der deutschen Ode, haben wir uns da nicht etwas viel vorgenommen?
Neben Oden, wie der Ode an die Bordsteinflechte, in der das lyrische Ich eine Flechte abzupausen versucht, um sie so zu erhalten, greift die Dichterin auch auf das Sonett zurück. Als ein Höhepunkt des einfühlsam geschriebenen und thematisch hochaktuellen Gedichtbandes ist der aus 15 Dioramen bestehende Sonettenkranz »Die große nordische Expedition« anzusehen. Erinnert wird darin an die durch Sibirien führende Entdeckungsreise des Naturforschers Johann Georg Mehlin, der als Teilnehmer einer Expedition 10 Jahre lang von 1733 bis 1743 eine damals gänzlich unbekannte Region erkundete. Allerdings ging wichtiges, während der Expedition gesammeltes Material durch ein Feuer verloren. Die erste Strophe des Meisterstücks, wobei es sich um jenes abschließende Sonett handelt, das alle Anfangsverse der vorangehenden 14 Sonette noch einmal aufnimmt, beginnt mit den Worten:
Die Welt stand still und Gmelin abgebrannt. Es fielen schwarze Flocken aus den Höhen, er sah sein Wissen mit dem Schnee verwehen, so leicht wie Pflanzenschatten an der Wand.
Verkohlte Papiere, die sich nicht mehr entziffern lassen, vom Schnee verwehtes Wissen. Vergangenes und Gegenwärtiges weisen Ähnlichkeiten auf, allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied. Anders als das Feuer, das Gmelins Aufzeichnungen vernichtete, ist die gegenwärtige Klimaerwärmung alles andere als ein Unfall. In Poschmanns klug komponierten, sich in 9 Kapitel gliedernden Gedichtband wird vom Eingangskapitel, in dem mit dem Schnee zugleich Weiß als Farbe dominiert, ein Bogen bis zum Schlusskapitel Daimon geschlagen, in dem das Weiß in Grau und schließlich in Schwarz übergeht. Deutlich zeigt sich das an Gedichttiteln wie Eisengrau, Schwarzpigment oder Nimbus, wie eine dunkle Wolke genannt wird. Durch diesen Farbwechsel erfährt das dem Band eingeschriebene Thema des Klimawandels eine überzeugende Visualisierung. Es wird, wenn die Gletscher verschwinden und die Regionen ewigen Schnees auftauen, im doppelten Wortsinn immer dunkler werden. Von daher ist es konsequent, wenn das letzte Kapitel in Marion Poschmanns Lyrikband mit Daimon überschrieben ist. Zum einen erinnert sie so an den deutschen Erfinder, der Trockenbatterien und Taschenlampen unter dem Markennamen Daimon vertrieb, zugleich aber verweist sie auch, und dies gehört zu den Besonderheiten von Poschmanns Dichtung, auf eine weitere, dem Wort eingeschriebene Bedeutung. Der Daimon erscheint bei Platon als ein Wesen, das die Menschen hinter die Schwelle des Todes führt. Die Menschheit steht, dies macht Marion Poschmann auf eindringliche Weise deutlich, an einem Scheideweg. Gelingt es ihr nicht, die Klimakatastrophe durch den Einsatz von erneuerbarer Energie abzuwenden, dann scheint eine in schwärzestem Schwarz gehaltene Zukunft, wie sie in dem Gedicht Neopren beschrieben wird, unausweichlich zu sein.
Auflösen würden sich Cumulostratus, die weite Wasserflächen bedecken, die Meere beschirmen und keine Besitzansprüche erheben. Aufquellen werden die staatenbildenden Wolken vom Donner emporgehoben, Gewalten, die sich durch Reibung entzünden, wenn sie zu dicht aneinander vorbeiziehen. Bleiben wird nächtelang das Schlagen von Kofferraumdeckeln, ein Wind, der die Dinge verdunkelt, ihnen Konturen nimmt.
Marion Poschmanns Gedicht Neopren aus dem Band Nimbus. Er ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Michael Opitz hat ihn vorgestellt. Jetzt folgen die Nachrichten und danach Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Vielen Dank für Ihr Interesse.